In der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast geht es mal wieder um juristische Probleme. Mehr nach dem Intro.
Auf geht's der Reha-Podcast, der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen.
Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Sendung von Auf geht's der Reha-Podcast. Wie ihr seht, sind wir heute zu dritt. Bei mir per Zoom zugeschaltet sind Moritz Kerkmann und Dr. Detlef Heise. Und ja, ihr kennt die beiden schon aus vielen Sendungen vom Auf geht's der Reha-Podcast. Und erstmal vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit nehmt und dabei seid und ja, die Unfallopfer noch mal ein bisschen unterstützt. Vielen Dank erstmal dafür.
Ja, danke für die Einladung.
Okay.
Ja, vielen Dank.
Okay, gerne. Also, es gibt immer wieder so Probleme, die betreffen auch das Reha-Management und dann kommt immer wieder, sag ich mal, schlechte Stimmung auf. Und zwar dann, wenn aktueller Fall sich Versicherer Zeit lassen, sowohl in der Regulierung, aber auch bei der Einleitung des Reha-Managements. Schwerer Unfall passiert, zwei Personen sind betroffen, und zwar ein Ehepaar nach einem Frontalzusammenstoß, habe ich gerade diese Woche erlebt. Das Ganze ist jetzt ein Dreivierteljahr her, also fast zwei Jahre her. Und die gegnerische Haftpflichtversicherung mauert, sage ich mal so mit meinen eigenen Worten. Und das kriege ich auf jeden Fall von dem Anwalt mit, sowohl in den Leistungen, aber auch als es ums Reha-Management ging. Das Interessante war nämlich, dass der Anwalt interessanterweise selber auf die Idee gekommen ist, wir brauchen hier bei beiden Verletzten ein Reha-Management. So, und jetzt ein Dreivierteljahr später komme ich ins Spiel. Und was lag näher, als die Experten mal zu fragen, was sind eure Erfahrungen? Was kann man machen? Habt ihr Beispielsfälle? Und worauf müssen sich Unfallopfer zeitlich so ein bisschen auch einstellen? Wie lange dauert sowas?
Also es ist so, dass man oft relativ früh eigentlich sieht, ob man ein gutes Miteinander mit der Versicherung findet. Also gutes Miteinander heißt nicht, dass man sich nun gut versteht, sondern zielführend und im Prinzip ja konstruktiv zusammengearbeitet wird. Das ist nämlich meistens der Fall, wenn man sieht, schwere Verletzungen, dann fordert man auch oft einen Schmerzgeldvorschuss an, was weiß ich, 5.000 oder 10.000 Euro, das sind keine unüblichen Summen. Wenn dann der Versicherer darauf reagiert und zahlt, dann weiß man meistens schon, das wird funktionieren. Wenn eben, wie du sagst, dann schon angefangen wird zu mauern, dann kann man sich leider darauf einstellen, dass es oft schwierig und langwierig wird. Und das muss man leider auch den Unfallopfern dann oft so sagen. Man hat als Anwalt oft kaum eine Möglichkeit, das zu beschleunigen. Natürlich, man kann seine Sachbearbeitung beschleunigt machen. Man hat aber keinen Einfluss darauf, wie schnell geantwortet wird. Und es ist oft eben auch so ein stumpfes Schwert, zum Beispiel mit einer Klage zu drohen. Weil man wechselt sozusagen nur den Zeittunnel vom Außergerichtlichen, wo es nicht vorangeht, dann zum Gerichtlichen, wo es nicht vorangeht. Wenn man dann auch noch in einer Großstadt wie Berlin oder Hamburg die Klage einreichen müsste, dann wird gar nichts schneller. Das heißt, man ist da tatsächlich manchmal sehr stark Passagier in dem Fahrzeug. Welcher Regulierungssachbearbeiter hat da sozusagen welche Maxime?
Ja, hinzu kommen natürlich gerade am Anfang auch externe Faktoren, auf die die Versicherung manchmal gar keinen Einfluss hat. Nämlich, ob der eigene Versicherungsnehmer denn den Unfall auch bei der Versicherung ordnungsgemäß meldet. Und wenn das nicht passiert, hat die Versicherung ja letztendlich nur die Informationen vom Geschädigten, weiß dann manchmal gar nicht, ist das jetzt alles so den Tatsachen entsprechend. Und dann sind die Versicherer dann angewiesen auf die amtliche Ermittlungsakte, die gerade auch im städtischen Bereich auch schon mal 3 bis 6 Monate auf sich warten lässt. Und das sind dann eben auch so äußere Einflüsse, die der Versicherer dann manchmal natürlich selber auch nicht kontrollieren kann. Und auch komplizierter wird es natürlich, wenn wir nicht von deutschen Kraftfahrzeugen sprechen, sondern vielleicht ausländischen Teilnehmern, die den Unfall verursachen und dann über einen deutschen Schadenregulierer das noch läuft. Dann hat man quasi noch jemanden mehr in der Kette, der dann immer wieder nochmal das Okay geben muss. Und das verkompliziert es natürlich dann nochmal zusätzlich.
Okay. Was ist denn der Grund gerade bei diesen Auslandsfällen, sag ich mal? Warum dauert das so? Warum sind die Leistungsverstellungen da so gehemmt? Was kann der Grund sein bei der Versicherung?
Also es ist oftmals so, dass wir tatsächlich feststellen, wie gesagt, man hat einen inländischen Korrespondenzversicherer, der darf aber im Prinzip nichts entscheiden. Wie der Name sagt, Korrespondenz. Der hält die sozusagen die gesamte Leitung dann immer ins Ausland. Wenn man das Glück hat, was weiß ich, Holland, Frankreich, Italien, dann geht das alles noch. Aber wir stellen fest, je östlicher eben der Versicherer sitzt, umso schwieriger. Und das ist uns auch, glaube ich, Moritz hat dieselbe Erfahrung gemacht, das wird uns auch gerne dann mal von den Kollegen, die dann das Büro Grüne Karte zum Beispiel auch vertreten. Darüber läuft auch viele Korrespondenz am Anfang und hinterher Prozesse. Die sagen, ja, der sieht das nicht ein. Da wird dann mitgeteilt, der sieht das nicht ein, weil das Problem ist, im Ausland herrschen ja manchmal andere Rechtsregeln. Ja. Und das muss dann eben der inländische Versicherer dem ausländischen wieder klar machen, dass hier aber die Regeln wieder anders sind. Und wenn der es nicht einsieht, ja, dann wird einfach nicht reguliert. Und dann befindet man sich auch wieder in so einer Zeitschleife. Die löst sich natürlich irgendwann auf, ist auch klar. Aber für einen Mandanten ist es, der schwer verletzt ist, natürlich schon eine Frage, ob er 3 Monate, 6 Monate oder 9 Monate auf seine erste Zahlung warten muss.
Ist es eigentlich ein zunehmender Faktor, dass Bearbeitungen verzögert sind, länger dauern bei den Versicherern? So, was ist eure Wahrnehmung?
Ja, ganz klar ja. Auch bei den großen Versicherern gibt es Verzögerungen. Es ist teilweise auch sachbearbeiterabhängig, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder je nachdem, in welcher Gruppe man da gerade landet. Gerade bei den etwas größeren Versicherern sollte man ja meinen, dass es schneller geht, aber das ist dann tatsächlich auch nicht der Fall. Also hier im regionalen Bereich mit den Versicherern geht es dann oftmals schneller als mit den großen, die dann vielleicht auch international sogar noch tätig sind. Also da geht auch in einfachen Schadensfällen, wo es jetzt nicht um Personenschäden geht, sondern rein Blechschaden, also unter 4 bis 6 Wochen geht da meistens gar nichts.
Ist meine Feststellung auch so, dass es eigentlich inzwischen durch die Bank langsamer geworden ist. Es hört man dann auch oft immer wieder. Durch die Digitalisierung ist es nicht schneller, sondern langsamer, weil dann irgendwo zentral, gerade bei großen Versicherern gibt es einen zentralen Digitalisierungsstandort. Und das ist dann das total Verrückte. Und dann schwirrt erstmal das Schreiben, was man ja eigentlich per Mail nur schickt. Das schwirrt dann aber erstmal noch 5 Tage bis 10 Tage im internen Bereich rum, bis bevor es wieder beim Sachbearbeiter landet. Und dann hat man schon mal, das hört sich nicht nach viel an, aber ja, wenn man 10 Schreiben hin und her schreibt und man verliert immer eine Woche, hat man am Ende auch eben 10 Wochen alleine durch diesen Quatsch verloren. Hinzu kommt, aber das muss man auch sagen, auch wir Anwälte sind natürlich inzwischen arbeitsmäßig so stark belastet. Ich mache das jetzt 25 Jahre. Als ich anfing, hieß es so Anwaltsschwemme ohne Ende. Ja, jetzt ist Anwaltsmangelmarkt. Man ist eben auch selber sehr stark eingebunden. Und man möchte natürlich die Sachen für die Mandanten auch immer mit der notwendigen Tiefe und mit der notwendigen Konzentration bearbeiten, sodass man manchmal eben auch gar nicht verhindern kann, dass es bei einem selber dann eben auch mal ein bisschen dauert, bis man wieder die Akte in die Hand kriegt.
Naja, gut, ich meine auch ein Personenschaden ist natürlich auch was anderes. Da muss man sich viel einlesen, viel Medizin ist sicherlich was anderes als rechts vor links oder links vor rechts. Genau, so, okay, gut. Was ich aber auch so mitbekomme, ist so eine Anspruchshaltung. Also ich merke immer wieder bei Unfallopfern, die ich begleiten darf, so in den ersten 2, 3 Gesprächen, dass die sagen, ja, die zahlen zu wenig. Bei einigen denke ich, Mensch, spreche mit deinem Anwalt. Also es sind ja manchmal auch Anwälte dabei, die, sage ich mal, vom Personenschadensmanagement nicht so viel Ahnung haben, wo ich schon als Laie sage, na, da könnte man vielleicht mehr machen. Muss natürlich meinen Mund halten, aufgrund des Code of Conduct. Und da ist, sage ich mal, so ein großer Unterschied zwischen, ich will zu viel haben, ich sag mal so, für einen Schienbeinkopfbruch 200.000 Euro, nur mal als Beispiel. Ja, ich habe gerade so ein Schreiben gesehen von einem Anwalt, wo ich denke, kann ja nicht angehen. Und dann gibt es auch Betroffene, wo der Anwalt oder die Anwältin gar nichts macht und die Leute auch total bescheiden sind und der Meinung sind, das ist alles in Ordnung. Und da bin ich immer sehr erschrocken. Wie ist denn da eure Erfahrung? Und das hat ja auch was mit Zeit zu tun. Wir haben uns gerade unterhalten, geht das schnell oder nicht? Und die Tendenz ist ja, dass es eher länger dauert. Und ja, auch da ist eine Anspruchshaltung, mein Anwalt macht zu langsam, kommt nicht in die Pötte und so weiter. Jetzt wissen wir, woran es liegt, auch an der Überlastung der Anwältinnen und Anwälte. Aber wie ist eure Erfahrung so mit den Anspruchshaltungen und welche Probleme seht ihr dabei?
Die steigen deutlich, also und zwar in beiderlei Hinsicht. einerseits die Anspruchshaltung an uns, dass wir, genau wie du gesagt hast, dass wir jederzeit erreichbar sind und immer auch nur den Fall vor Augen haben, was ich verstehen kann aus der menschlichen Sicht natürlich und natürlich auch, muss man mal ganz klar sagen, wie werden denn Anwaltsserien im Fernsehen dargestellt? Der Anwalt, der hat immer nur einen Fall und den bearbeitet er für die Folge. Dass die Realität so ist, dass wir natürlich hunderte von Fällen bearbeiten, parallel, das kann ich verstehen, dass die Menschen das nicht wissen. Aber es ist eben so, das kann man ja in der Kommunikation mit dem Mandanten immer relativ gut klären. Das stelle ich auch immer wieder fest, dass da das Verständnis dafür da ist, weil jeder ja auch weiß, wenn er einen Handwerker versucht zu bekommen, muss er ja in der Regel auch 6 Wochen warten. Und beim Arzt muss er noch länger warten. Und viele gehen gar nicht ans Telefon. Da sage ich immer, sehen Sie bei uns, Sie erreichen ja immer unsere Kanzlei. Und ich kriege auch, das gilt für Moritz genauso, wir kriegen den Hinweis, wenn jemand uns versucht, da anzurufen, wir rufen zurück. Natürlich nicht innerhalb von einer Stunde, zwei, wenn es nicht geht, aber wir rufen zurück. Aber die Anspruchshaltung ist eben auch enorm gestiegen, sozusagen, was kriege ich von dem Versicherer? Und da, glaube ich, ist eben auch wieder diese Vorstellung, man hört ja nur diese abstrusen Summen oft aus Amerika, die ja im Übrigen auch in der Berufungsinstanz in Amerika oft viel geringer sind als das, was wir hier vor in der Presse hören. Und da muss man dann durchaus vielen Mandanten einfach sagen, nein, wenn wir diesen Schienbeinkopfbruch nehmen, naja, wenn der komplikationslos verheilt und der Mensch jung ist und nicht die Wachstumsfuge irgendwie mit beeinträchtigt ist, ja, reden wir vielleicht über 5.000 Euro. Wenn es ein bisschen komplizierter ist, sind 7,5. Wenn es ganz kompliziert ist, gehen wir auch über 10 rüber, auch vielleicht über 20. Aber ja, dann muss man genau das, was du vorhin auch gesagt hast, dann muss man medizinisch eben differenzieren. Ja. Das hört sich auch nicht nach viel an, sage ich auch ganz offen, aber unser Recht ist eben so.
Okay. Wie ist es eigentlich in den Fällen, wo die Leute zu zurückhaltend sind, sagen wir mal so. Habt ihr das auch? Schiebt ihr manchmal Leute auch so vor euch her und sagt, mach doch mal?
Das man tatsächlich auch. Also das ist so das andere Spektrum, dass Leute sehr zurückhaltend sind, was ihre eigenen Unterlagen angeht, dass die gar keine Eile haben, die einzureichen, dass sie vielleicht auch sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, auch mal zu formulieren, was man denn eigentlich möchte. Soll es denn dann Schmerzensgeld sein? Möchte man sich vielleicht abfinden lassen? Also das erlebt man tatsächlich auch immer wieder. Tatsächlich bei mir auch eher bei den Leuten, die etwas schwerer betroffen sind. Und bei denen, die etwas geringgradiger betroffen sind von dem Schmerzensumfang her oder von dem Verletzungsumfang, da höre ich dann oftmals, wenn ich dann sage, ja, das Schmerzensgeld ist ungefähr das und das, ja, fehlt da nicht eine Null. Wo ich dann denke, nein, die fehlt nicht. So wie ich es beziffere, ist es angemessen vielleicht auch eher noch einen Tick zu viel, weil der Versicherer ja gerne nochmal seine Legitimation haben möchte, ein bisschen was runterzukürzen. Aber so ungefähr ist das die Hausnummer. Ja. Und auch kommt tatsächlich das, was Detlef sagt, nochmal zu tragen, dass man vielleicht über die Medien oder was auch immer, über einen Bekannten, von dem man dann auch nur den halben Fall kennt, andere Summen hört. Und dann hat man was im Kopf, was sich dann aber in Realität nicht realisieren lässt. Ne?
Das ist bei mir tatsächlich auch mein einprägsamster Fall war, den kennt Moritz auch noch. Es ist ein Querschnittsgelähmter zu mir gekommen nach einem Verkehrsunfall. Das war alles schon seit vielen Jahren reguliert, nach seiner Meinung nach. Es ging eigentlich nur noch darum, bisher hat immer sein Vater den Garten für ihn gemacht. Der Vater wurde zu alt, dafür hat er immer 400 Euro im halben Jahr bekommen. Der wurde zu alt und jetzt sollte ein Gärtner das machen. Das hätte dann irgendwie, ich glaube, 1.200 Euro im Jahr gekostet. Und die Versicherung wollte das nicht zahlen. Ich habe mir den Fall angeguckt, habe mir aber mal alles so angeguckt, weil bei Querschnittsbehinderung gibt es ja erhöhte Aufwendungen, die man einfach hat. Man muss alles mit dem Auto machen, man muss sozusagen viele Dienstleistungen in Anspruch nehmen, die man vorher alle selber machen konnte. Habe gesagt, das ist ja alles nicht richtig reguliert bei Ihnen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ihm dann mal aufgelistet, was ich meine, was ihm alles zusteht. Und ich hätte das Mandat fast verloren, weil der Mandant sagte, das wäre ja unseriös, was ich ihm da alles versprechen würde. Okay. Es würde er ja gar nicht wollen und auch nicht kriegen. Und ich habe dann irgendwann ihn überzeugen können, dass er mir vertraut. Ja, und das Ergebnis war jetzt wirklich, wir haben es dann abgefunden für die nächsten Jahre. Das Ergebnis war, dass er 180.000 Euro von der Versicherung bekommen hat. Okay. Nämlich, wie gesagt, sein Schmerzensgeld, das war alles vernünftig gelaufen. Aber diese ganzen Haushaltsführungsschäden, die ganzen Mehraufwendungen durch die Behinderung, Auch ich hatte ihn dann gefragt, wie fährt er in Urlaub? Sagt er, ja, früher ist er campen gefahren, das geht ja jetzt alles nicht mehr. Jetzt muss er mit einem Begleiter in eine Pension. Ja, das sind alles belegbare Kosten. Und das summiert sich natürlich hoch. Der war hinterher aber hochglücklich und zufrieden. Ich konnte mir auch nicht verkneifen, ihn zu fragen, ob er immer noch meint, dass das unseriös war, was ich gesagt habe. Aber das ist so für mich der einprägsamste Extremfall, wo jemand einfach viel zu wenig sein eigenes Recht kannte und auch nicht bereit war, irgendwie für sein Recht eigentlich anzustehen.
Ja, mir ging auch da gerade durch den Kopf so Kleidern Wäscheverschleiß, weil Wäscheverschleimte müssen Kathedern, haben Probleme mit der Mastdarmleerung etc. Also da sind ja schon über die Jahre wahnsinnige Dinge, die da auf jemanden zukommen, halt auch mehr Zahlungen für Inkontinenzartikel und so weiter. Okay. Aber das mit dem Kleidern ist gerade mal so ein gutes Stichwort. Vielleicht könnt ihr mir da zum Abschluss noch mal so ein bisschen helfen. Also, ich habe eine betroffene Person, Schädel-Hirn-Trauma. Der Mann ist so Ende 50, glaube ich. Ja, Ende 50 ist der. Ja, hat lange in der Klinik gelegen, hat lange Reha gemacht und ist dann nach Hause gekommen. Und die Ehefrau, sage ich mal, hat es psychisch überkompensiert. Ich habe dann versucht, halt, und ja, praktisch nebenbei unter der Hand der Frau zu helfen hinsichtlich einer Therapie und auch einer Reha, was die Psyche betrifft. Sie ist einfach mit dieser ganzen Situation nicht mehr fertig geworden, hat auch ihren ehemals wirklich sehr aktiven Mann erlebt und jetzt auf einmal geht gar nichts mehr und die war wirklich psychisch mehr als belastet. Die Krankenkasse, ja, ich darf jetzt nicht sagen welche, aber es sind immer die gleichen Spieler in dem Bereich, hat nichts Besseres zu tun gehabt, als zum einen einmal eine Therapie abzulehnen, was ich nicht verstanden habe, weil es eine Begründung gab durch den Hausarzt. Und zum anderen, und das war auch super interessant, hat auch keine psychosomatische Reha gewährt. Rentenversicherungsträger war leider in dem Fall nicht mehr drin. Wie ist das? Hat ja was mit dem Unfall zu tun. Also es war klar, die hat vorher ganz normal gelebt, gearbeitet und jetzt hat sie da auf einmal ja diese schwierige Situation wie beschrieben. Besteht da eigentlich ein Anspruch irgendwie gegenüber dem Haftpflichtversicherer, gerade wo wir darüber unterhalten, weil es oder muss man sagen, da ist der die gegnerische Haftpflichtversicherung irgendwie außen vor oder so?
Das ist ein ganz interessanter Fall. Du sprichst nämlich den sogenannten Drittschaden an. Das Schadensrecht in Deutschland knüpft ja zunächst immer an die Person an, die auch verunfallt. Mhm. Und Dritte haben grundsätzlich keine Ansprüche aus dem Unfall geschehen. Es gibt dazu natürlich enge Ausnahmen. Nach dem Germanwings-Absturz hat man ja als Gesetzgeber dann das Hinterbliebenengeld zum Beispiel eingeführt. Mhm. Das heißt, wenn jetzt der eigene Bruder die eigene Schwester verstirbt, wäre man ja sozusagen dann in diesem Schadensfall ein Dritter, hätte keine Ansprüche und könnte dann über dieses Hinterbliebenengeld zum Beispiel einen solchen Drittschaden geltend machen. Und deswegen haben wir hier eben sehr, sehr enge Grenzen, was diese Drittschadensproblematiken angeht. Und wenn eine gesetzliche Regelung dann entsprechend nicht vorhanden ist, kann der Dritte grundsätzlich keinen Schaden geltend machen. Aber diesen Bereich der Pflege, den hatte, glaube ich, Detlef auch schon mal in zwei Fällen. Vielleicht kannst du da noch mal berichten, was bei dir da rausgekommen ist.
Ja, ausgeklagt habe ich es nicht. Und ich sage auch mal ganz ehrlich, zum Glück nicht, weil genau wie Moritz sagt, diese Drittschadens- oder Fernschadensproblematik, die ist im Prinzip so ein bisschen Treibsand. Denn ich habe mich auf die Position dort gestellt, es ist klar, war ein ähnlicher Fall, da war ein junges, er war ein Kind, relativ jung, war der 12, glaube ich, war durch einen ärztlichen Behandlungsfehler ums Leben gekommen. Und der Vater ist nach meiner Meinung nach hinterher eben so tief in die Trauer gestürzt, dass es behandlungsbedürftig war. Und da habe ich dann auf die Argumentation, dass gesagt wurde, ja, ist ja nicht zu regulieren, der Drittschaden, habe ich die Rechtsprechung herbeigezogen, die zu dem sogenannten Schockschaden vom BGH entwickelt ist. Der BGH sagt nämlich, wenn jemand aufgrund zum Beispiel eben eines traumatischen Ereignisses, ein naher Angehöriger stirbt, dann einen solchen Schock erlebt, dass das wie eine Krankheit, also einen Krankheitswert hätte, dann ist das nicht mehr ein Drittschaden, sondern ist das ein unmittelbar durch den Schädiger zurechenbar verursachter Schaden. Und da ist eben genau diese Differenzierung. Bei mir konnte ich das dann durchsetzen bei dem Versicherer, weil es eben relativ nahe liegt, wenn das Kind dann doch auch so tragisch stirbt. Und der Vater, da war noch die Besonderheit, der war im Krankenhaus bei dem Kind, wurde dann, ich sag mal, rechtswidrig nach Hause geschickt, nach dem Motto, sie dürfen hier nicht bleiben über Nacht, und machte sich dann die ganze Zeit Vorwürfe, dass er sein Kind im Stich gelassen hat. Und wenn er da, wäre es nicht gestorben. Da liegt es dann nahe, dass man sagt, das ist ein so einprägsames Erlebnis, ein so traumatisches Erlebnis, dass eine echte Krankheitssituation daraus folgen kann. Bei einem Schädel-Hirntrauma wird es dann sicherlich schon wieder schwierig. Aber da hast du dann viele Anhaltspunkte wiedergegeben, mit denen wir als ich sage mal, fachlich erfahrene Anwälte argumentieren können. Nämlich diese totale Lebens- und Wesensveränderung. Das ist ja genauso vergleichbar. Das ist ein so dermaßen einschneidendes Erlebnis, beziehungsweise eine solch einschneidende Veränderung fürs Leben. Das ist ja auch das, was du immer als Reha-Manager, glaube ich, den Leuten klar machen musst. Der Mensch nach einem schweren Unfall muss verstehen, mein altes Leben ist geschehen. Es gibt ein neues, daraus kann ich was machen, aber ich muss auch was draus machen. Ich kann nicht dem Alten immer hinterher trauern, aber daraus kann sich Krankheit ja entwickeln, ist überhaupt keine Frage. Und so würde ich es aufbauen und argumentieren. Aber man kann dann wieder auch sagen, dieser Schienbeinkopfbruch, wenn da einer dekompensiert aus der Familie, da gibt es keine Argumente. Also man kann sich immer welche ausdenken als Anwalt, aber man muss eben auch aufpassen, dass man ja sachlich bleibt. Und da würde ich dann dem Mandanten sagen, wie Moritz es einleitend gesagt hat, das ist eben dieser Drittschaden, den wir nicht liquidieren können.
Also in dem Fall, den ich genannt habe, habe ich es erlebt. Ich habe die Frau am Anfang kennengelernt und im Laufe der Zeit wurde es immer schlimmer. Ja gut, so ist es manchmal. Okay. Also letztendlich für die Menschen, die jetzt gerade ein ähnliches Problem haben, es ist schwierig, höre ich raus. Also nicht so ganz einfach. Aber nicht unmöglich. Man sollte dann auf jeden Fall am Ball bleiben. Und für mich als Reha-Manager ist da ganz klar, wenn das Umfeld nicht funktioniert, wenn ich das mal so sagen darf, dann kann ich dem Unfallopfer auch nicht helfen, weil das kommt nicht weiter. Aber das Unfallopfer kriegt ja mit, was im Außen passiert. Und das wirkt sich dann natürlich negativ aus. Okay, jetzt haben wir drei Themen durchgearbeitet. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und ja, für die, die uns zuschauen oder zuhören, ich hoffe, es war interessant für euch. Wenn ihr irgendwelche Themen zum Thema Juristerei haben wollt und mal besprochen haben wollt, dann kommt auf uns zu, schreibt eine E-Mail an info@reamanagement-nord.de. Ich greife das dann auf und würde Herrn Dr. Heise und Herrn Kerkmann mal fragen, ob wir da was zu sagen können und natürlich nicht zu einer einzelnen Regulierung. Okay, also vielen Dank an euch beiden, dass ihr mitgemacht habt und für alle anderen tschüss und bleibt gesund.
Tschüss, Wiedersehen.
Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.